Normalerweise kommt an dieser Stelle die Begrüßung, aber wir müssen euch etwas vorher sagen, und zwar einen Disclaimer, denn in dieser Folge sprechen wir über kosmischen Horror und deswegen werden auch Dinge wie Blut, Gewalt, schlimme Götter etc. erwähnt, aber auch Dinge wie zum Beispiel die Internetseite rotten.com, auf der man Dinge sieht, die man nicht sehen möchte, wird auf jeden Fall einmal erwähnt, deswegen wollten wir es euch vorher sagen. Außerdem sprechen wir über Maxes neues Buch, das sich eben mit kosmischem Horror befasst. Und deswegen hat der Max auch noch ein paar Worte für euch, um euch vorzubereiten, damit ihr eben wisst, was im Laufe dieser Folge passiert.
Ich werde jetzt eine kurze Passage aus dem Vorwort meines Buches The Diary of Frederick Aschenbrenner vorlesen. Das dient so ein bisschen als Schnipsel, aber auch als Content Notes, was euch im Buch erwartet und was euch jetzt auch in dieser Folge erwartet. Achtung, Martin, es geht los. Wenn wir Lehren aus Aschenbrenners Nachlass ziehen können, dann, dass Krieg Menschen zerstört. Er bricht den Schädel auf, um an den Verstand zu gelangen. Der Folterknecht namens Krieg verdreht seine Opfer. Er macht sie gefügig für hässliche Lügen, die sogar von denen mit gefestigter Moral geglaubt werden. Der Autor war kein Fähnchen im Wind. Er ist vor dem Krieg geflohen. Doch seine Schlachten zogen mit ihm, denn sie nisteten sich in seinem Geist ein. Aschenbrenners tatsächlicher Untergang war jedoch nicht der Krieg selbst, sondern sein eigenes Werk. Was in meinem Atem ein Fremder geschrieben steht, lässt sich heute, über 100 Jahre später, nur noch erahnen. Dieses Tagebuch beweist, dass selbst sein Erschaffer mit dem Inhalt seines einzigen Bestsellers kämpfte und verlor. Aschenbrenners Ruin wird in diesem Journal nicht nur dokumentiert, er wird mit jeder Seite schlimmer. Der Krieg, jeder Krieg, kennt nur Opfer. Sogar dann, wenn sie nicht auf dem Schlachtfeld fallen, ja nicht einmal daran teilgenommen haben. Daher ist das Tagebuch Frederick Aschenbrenners mit Vorsicht zu genießen, denn es enthält Folgendes: Darstellung von psychischer Krankheit, Darstellung von Kriegsverbrechen, körperliche Veränderung bis hin zum Body Horror, Isolation, Selbstverletzung, Suizidgedanken, Blut und Verstümmelung.
Es tut mir leid, Mutter. Ich habe Angst. Ich weiß, dass ich ehrlich mit dir sein kann, wie in den Briefen, die ich dir von der Front schicke. Ich danke dir, dass du immer an mich glaubst. Auch wenn du es nicht lesen wirst, widme ich dieses Tagebuch dir.
Herzlich willkommen zu Lesen und Lesen lassen, dem Bücher- und Schreibpodcast mit Martin und Maxi. Wir wünschen viel Spaß mit dieser Folge.
Grüße gehen raus an alle Mütter da draußen.
Wir sprechen heute über Maxes neues Buch, The Diary of Frederick Aschenbrenner.
Ich sage immer Frederick Aschenbrenner auf Deutsch.
Wir bleiben beim Deutschen, The Diary of Frederick, und sagen gleich wieder mit Frederick Aschenbrenner. Und das Zitat von eben ist aus diesem Buch. Und das Zitat, es ist etwas beklemmend, finde ich. Wieso? Weil der Maxe sich in die Welt des Horrors gewagt hat. The Diary of Frederick Aschenbrenner ist kosmischer Horror. Und was dieses Genre ausmacht, was wir alles über Maxes neues Buch wissen müssen, das gibt's jetzt in der folgenden Stunde, würde ich sagen. Mhm. Maxe, vorab, wie fühlst du dich mit dem neuen Buch?
Ich fühle mich gut. Also es hat sehr lange gedauert. Ich weiß nicht, ob wir im Verlauf der Folge noch auf den Schreibprozess eingehen, weil so, weiß ich nicht, so kosmischen Horrorschreiben oder sowas, beklemmendes Schreiben macht schon was mit einem. Da will ich nicht lügen. Ich habe in diesem Buch sehr viel länger geschrieben, als ich geplant hatte, aber da kann ich ja dann in der Folge dann noch was drüber erzählen.
So machen wir das. Heute alles im Fokus steht der kosmische Horror. Ich weiß nicht, ob man es noch sieht, das soll jetzt keine Werbung sein, aber ich habe auch mein kosmisches Rock'n'Roll-Shirt angezogen.
Das sieht cool aus.
Mit so einer Eule und so einem, hat alles etwas, ein bisschen was Göttliches. Supportet eure Locals.
Ich habe tatsächlich auch ein passendes T-Shirt angezogen, was man nicht sieht, weil ich relativ nah am Ding bin. Aber ich gehe jetzt mal ein paar Schritte zurück und dann sieht man, dass das auch Lovecraft inspiriert ist.
Ich sehe Mind Slayer irgendwas. Ah ja, ja, so sieht man es. Ein bisschen dunkel, aber ja, alles Horror im Fokus. Supportet eure Locals. Genau, pass auf. Als erste Frage habe ich mir hier was Cooles aufgeschrieben, und zwar, es kann sein, dass das vielleicht ein bisschen schwer ist für eine erste Frage, aber ist mir egal. Wir fangen ganz philosophisch an. Wie schwer ist es, etwas zu schreiben, das der menschliche Verstand nicht fassen kann?
Es ist...
Man muss ja dazu sagen, sorry, ja. Für die, die kosmischen Horror noch nicht kennen, kosmischer Horror befasst sich mit unerkennbaren und unfassbaren Dingen, die der Mensch einfach nicht greifen oder begreifen kann, die den Verstand übersteigen. So.
Ja, also das geht da um so unheilvolle Mächte und die Menschheit ist bedeutungslos, und da geht es auch nicht darum, irgendwie so in Anführungszeichen Jumpscares zu machen, sondern halt so, na, so atmosphärischer Horror. Da geht es um die Existenz, und alles ist sehr, sehr, sehr groß. Und was ich tatsächlich gelernt habe und machen musste, ist so ein bisschen die Schreibregeln aus dem Fenster werfen teilweise, weil kosmischer Horror und diese existenzielle Angst und diese Atmosphäre entsteht ganz oft durch Beschreibungen. Und Martin, wer uns folgt, mir folgt oder uns auf bei Lektorat plus 3 folgt, wir sagen immer, Beschreibungen sind bäh. Aber dieser Lovecraft-Stil, also H.P. Lovecraft hat das natürlich, hat das Genre begründet, der hat sehr viel Beschreibung, der hat sehr viel Adjektive und so, und dadurch entsteht das unter anderem. Und deswegen, ich musste viel beschreiben. Ich habe aber trotzdem, ich wollte ja nicht, dass dieses Buch quasi 1:1 Lovecraft wird. Also es ist schon Lovecraftian Horror oder Cosmic Horror, aber ich habe den seinen Stil, der so, also arg viele Beschreibungen hat, ein Adjektiv, ich habe das immer mehr und mehr eingebaut. Das wird halt immer schlimmer. Das wird jetzt nicht total schlimm, dass alles nur noch Beschreibung ist, das nicht. Aber da musste ich quasi selbst mein Gehirn ausklinken und musste dann halt Sachen schreiben, die ich normalerweise in einem anderen Buch so nicht schreiben würde. Und das war gar nicht so einfach.
Das Ding ist ja, worauf ich auch so ein bisschen hinaus wollte, wenn man Horror schreibt, keine Ahnung, irgendwelche Monster, die hat man in irgendwelchen Filmen gesehen, irgendwelche Messer, die irgendwo einstechen, Blut etc., hat man alles irgendwo schon gesehen. Und beim kosmischen Horror geht es ja darum, dass der Mensch vieles auch nicht kennt. Und ohne jetzt vom Inhalt zu viel vorwegzunehmen, ist auch der Frederik in Gebieten, die du als Mensch so jemals nicht sehen wirst. Ja. Und die musstest du dir ja ausdenken. Und wie denkt man sich etwas aus, von dem man gar nicht sicher sein kann, dass es so aussieht?
Ich habe mich natürlich inspirieren lassen von Bildern. Also ich muss dazu sagen, normalerweise anders. AutorInnen lassen sich oftmals von so Moodboards, die stellen sich so Moodboards zusammen und da inspirieren die sich. Und so ein Moodboard ist im Prinzip halt so eine Sammlung von Bildern, die halt irgendwie inspirierend wirken. Und bei mir funktioniert das nicht so richtig. Mich inspirieren eher Worte. Aber in dem Fall habe ich mir selbst auch so ein Moodboard zusammengestellt, und da waren Sachen dabei von Lovecraft oder Artworks, die halt auf Lovecraft-Werke basieren. Von Magic war was dabei, da gibt's auch so ein paar Lovecraft-Kreaturen, und von einem polnischen Künstler, Martin, ich bin nicht vorbereitet, ich hab den Namen jetzt nicht parat, der war auch nicht ganz so einfach, der hat auch so depressive, melancholische Bilder gemalt, die hat man bestimmt schon gesehen, die sind auch so surreal, so Surrealismus, die habe ich mir halt angeguckt und habe mich davon inspirieren lassen.
Du hast ja entschieden, das Buch in Tagebuchform zu schreiben, und ja. Ich liebe Bücher in dieser Form, denn sie erzeugen eine ganz eigene Spannung. Pass auf, denn jedes Tagebuch hat ja irgendwann ein Ende, und entweder kennt man den Ausgang und freut sich auf den Weg dahin, oder man kriegt am Anfang das Problem dargestellt und will wissen, wie es eben zu Ende geht. Und was ist das, ne, was ist das bei Frederik? Was ist das für eine Geschichte?
Das, im Prinzip ist es eine Leidensgeschichte. Also das Buch handelt von einem deutschen Autor, den es wirklich gegeben hat, Zwinker Zwonker. Und das ist halt sein Tagebuch. Und dieses Buch, das Frederik Aschenbrenner geschrieben hat, das ist quasi die Entstehungsgeschichte dieses Buches, wird in diesem Tagebuch dargestellt. Und dieses eigentliche Werk von ihm war ein Bestseller. Das wurde aber verboten, aus Gründen, die ich jetzt hier nicht näher nennen werde, die auch nicht bekannt sind so richtig. Und dieses Tagebuch arbeitet das quasi auf. Und ich habe mich deswegen für die Tagebuchform entschieden, weil es dem Ganzen eine gewisse Realitätsnähe gibt. Ne? Wenn ich sage, dieser Autor, den hat es wirklich gegeben, und dieses Tagebuch, das wurde neulich gefunden, dann gibt es nochmal so, dann nimmt es, dann baut das so eine Wand zwischen den Lesern und dem, und der Geschichte ab. Das war eigentlich der Grund, warum ich Tagebuchform gewählt habe. Es hat da seine ganz eigenen Probleme mit gegeben, weil du kannst auf einmal nicht so, du kannst schon schreiben, so als wärst du in der Figur gerade drin, aber es ist, ich kann immer wieder quasi einen Schritt zurückgehen und kann diesen Frederik, der dieses Tagebuch gerade schreibt, der kann das ja quasi kommentieren, was er schreibt. Und das, und das ist so ein bisschen wie ein autorialer Erzähler. Und der kann dann immer wieder Kommentare abgeben. Und das ist eigentlich ganz geil, weil dann kannst du nämlich schreiben, sowas wie, keine Ahnung, aber das war noch nicht das Schlimmste, was ich in diesem Albtraum erleben sollte. Na, dann kannst du das, was die Leute so geil finden, das kannst du dann reinbringen. Und da habe ich tatsächlich auch meine Lektorin, Gruß geht raus an Nika, die hatte auch einige Probleme mit Zeitformen, weil es ist dann nicht mehr ganz so einfach, ob du dann im Präteritum schreibst oder im Plusquamperfekt oder dann wieder im Präsens, weil er ja einen Kommentar abgibt. Das war hartes Brot für sie.
Das Ding ist ja, man kann sich jetzt fragen, warum schreibt denn der Frederik Briefe an die Mama oder wieso führt er Tagebuch? Kommen wir mal ein bisschen zum Einstieg. Ne? Wie geht die Geschichte los? Und der Frederik, der Frederik flieht vor dem Krieg. Wohin geht er? Was macht er?
Also Frederik ist ein Soldat im Ersten Weltkrieg. Die Geschichte spielt 1916 und er ist geflohen. Also er ist von der Front geflohen. Da sind ihm einfach Sachen passiert, die hat er nicht mehr ausgehalten. Und relativ am Anfang des Buches wird klar, das ist jetzt kein so ein harter Hund. Das ist kein so ein Arnie, der in den Dschungel geht und einen Predator erlegt. Das fällt mir jetzt gerade ein, weil wir es gestern Abend gesehen haben, sondern der ist relativ zart beseitet. Und ich, dieses Zitat, was du am Anfang vorgelesen hast, das ist ja auch vom Anfang des Buches, das stellt schon klar, der hat eine Verbindung zu seiner Mutter. Der ist, wie soll ich sagen? Ich will jetzt nicht sagen, der ist weich oder ein Softie, das stimmt jetzt auch nicht, aber er ist auf jeden Fall eine recht selbstreflexive Figur und er ist einfach kein Soldat. Und er wollte diesem ganzen Krieg eben entfliehen und ist dann illegalerweise in die USA eingereist und ist in Portland, in Maine, an der Ostküste der USA dann halt, ich will jetzt nicht sagen gestrandet, aber da ist er dann hängen geblieben, hat eine Wohnung, hat einen Job und versucht sich da dann ein neues Leben aufzubauen.
Ist der deutsche Traum, eine Wohnung, Job, fehlt nur noch Frau, Kinder und ein Hund und dann hast du alles. Jetzt pass auf, wir saßen ja einst im Pub und da merke ich immer wieder, wie gut mein Gedächtnis ist, obwohl die Guinness fließen. Wir saßen ja einst im Pub und das ist bestimmt schon 2 Jahre her. Und da war ich kurz auf dem Klo und als ich zurückkam, hast du dem Dennis, Grüße gehen raus, von der Geschichte erzählt. Und dann habe ich gefragt, worüber ihr labert. Und da war die Geschichte schon in deinem Kopf gesponnen oder du hattest die Idee. Welche Dämonen suchten dich damals heim und zwangen dich, diese Geschichte zu schreiben?
Es war ein Samstagvormittag, das weiß ich noch ziemlich genau. Und ich kann dir nicht sagen, woher die Inspiration kommt. Also ich meine, es ist natürlich irgendwie so Lovecraft-mäßig und so. Aber das ist schon, ja, auch bestimmt 2 Jahre her. Und da saßen wir beim Frühstück und dann kam mir diese Idee von einer Kreatur, die sich in Kunstwerken versteckt, also in Büchern, in Bildern, in Texten, in Videospielen, in theoretisch in allem, was Kunst ist. Und diese Kreatur verbreitet sich quasi von Kopf zu Kopf, indem sie durch diese Kunst weitergegeben wird, indem Menschen halt von dieser Kunst inspiriert werden. Und diese Kreatur, oder in dem Fall ist es jetzt ein Gott, es ist dann später ein Gott geworden, das ist eben genau das, was dem Frederik passiert ist. Und das weiß ich noch. Wir saßen beim Frühstückstisch und ich habe dann gesagt zu meiner Frau, jetzt warte mal, ich muss jetzt kurz diese Idee aufschreiben. Dann bin ich an den Rechner und habe wie im Wahn irgendwie eine Seite anderthalb einfach runtergetippt mit allen Ideen, die ich im Kopf hatte. Und das war im Prinzip der Kern. Und irgendwann habe ich halt weiter drauf rumgedacht und habe die ausgearbeitet. Und da kam dann das Buch bei rum. Aber die Idee ist tatsächlich im Wahn am Frühstückstisch entstanden.
Ich musste gerade, als du angefangen hast, zu erklären, wie quasi dieser Gott im Bild und blablabla an Ghostbusters 2 denken. Oder das ist der erste, stimmt, der erste Teil. Oder?
Mit der Sigourney Weaver. Ja, mit dem großen Bild. Das weiß ich nicht, ob das der erste oder zweite ist. Aber ich weiß, was du meinst. Dieser alte Mann auf diesem Bild, ja.
Ja, genau. Dieses Bild hatte ich gerade im Kopf.
Das ist ein guter Vergleich. Habe ich gar nicht dran gedacht. Siehst du mal.
Brief, Roman, Tagebuch, dafür hast du dich entschieden. Und Ich finde dieses Genre genial. Blumen für Algernon haben wir ja mal rezensiert vor Urzeiten. Und es ist ja auch so ein Roman, wo der Prota quasi immer erzählt, was passiert. Und man freut sich immer so ein bisschen auf den nächsten Tag. Und das Coole bei diesen Geschichten ist ja, dass so in einem Brief, in einem Tag ist noch Friede, Freude, Eierkuchen. Und am nächsten ist plötzlich die Kacke am Dampfen. Die fängt richtig tragisch an, der erste Satz. Und das hast du bei deinem Buch auch gemacht. Und habe ich gefeiert, weil das ist wirklich so, du liest, wiegst dich als Leser in Sicherheit. Und dann fängt die nächste Seite an mit Potzblitz, ein Glück, dass ich noch lebe. Und du fragst dich so, hey, was ist in den letzten paar Stunden passiert? Was habe ich verpasst? Man willst und willst halt unbedingt abgeholt werden. Und gab es da irgendeine Geschichte, die Vorbild war für deine Erzählung?
Tatsächlich nicht. Also ich wusste zwar, dass ich das in Tagebuchform schreiben will und ich habe auch die Blumen von Algernon gelesen, aber das war komplett null in meinem Kopf. Ich kann's dir gar nicht sagen. Ich glaube, das war so ein Ding wie, ja, ich will das schreiben wie ein Tagebuch oder Lovecraft-Kurzgeschichten gibt's auch in so Brief, ne, so Briefkorrespondenz so hin und her und dachte mir, das ist ganz cool, da kannst du ein paar coole Sachen machen und da hört mein Gedanke eigentlich tatsächlich schon auf. Ich wusste dann, dass ich halt irgendwie, du kannst einen Tagebucheintrag machen, hey, heute war ja ein ganz guter Tag und wie du eben gesagt hast, der nächste Tag ist dann auf einmal, um Gottes Willen, bin ich in der Hölle oder ist die Hölle in mir? Und dann hast du genau diesen Aha-Moment und du warst mein Testleser, das war im Januar, glaube ich, oder im Dezember noch letzten Jahres. Und da hatte ich das noch strukturiert quasi für mich, na, damit ich weiß, halt in so Kapiteln. Und mittlerweile habe ich entschieden, das halt wie ein Tagebuch zu machen und habe das halt strukturiert nach Monaten, wodurch du noch nicht mal absehen kannst, wann denn jetzt irgendwas kommt. Na, du hattest dann noch so Kapitelüberschriften mit, keine Ahnung, Albtraum und Wahnsinn und so. Und da konntest du dich ein bisschen drauf vorbereiten. Aber jetzt ist es so, dass das in einfach nur ganz normal in Mai, Juni, Juli 1916 unterteilt ist und dadurch kann man überhaupt nicht mehr voraussehen, was da eigentlich ist und wenn da dann steht, ist die Hölle in mir oder bin ich in der Hölle, dann hast du eben genau diesen Moment von, oh shit, was ist denn hier eigentlich passiert, Mama?
Falls ihr übrigens noch andere berühmte Beispiele braucht, um euch irgendwie das besser vorstellen zu können, was das für ein Buch ist, von Bram Stoker, Dracula ist ebenfalls ja, so eine stimmt. Brieferzählung oder mit das berühmteste Beispiel wahrscheinlich für Tagebucherzählungen ist hier das Tagebuch von Anne Frank.
Das habe ich mir tatsächlich angeguckt, wie das aufgebaut ist.
Das ist zum Beispiel eine Erzählung, wo man das Ende ja mehr oder weniger kennt. Und ja. Da habe ich auch mal reingeblättert und es fängt ja auch sehr harmlos an, wo man sich denkt, boah, will man da überhaupt hinkommen, wo dann die schlimmen Sachen passieren. Also ich finde, das hat so... Diese Tagebucherzählungen haben einen ganz eigenen Charme und wenn es da irgendwie gefährlich wird oder sowas, dann ist das viel schlimmer als wie in so gewöhnlichen Horrorromanen, sag ich mal. Ist jetzt kein Horrorroman, aber ihr wisst, was ich meine.
Ja, der Horror war bloß echt. Ja, also bei Anne Frank hast du natürlich noch die Gewissheit, dass es halt einfach echt war und du weißt, was dieser Frau passiert ist. Das hast du in einem Buch jetzt nicht oder in einem fiktiven Buch. Aber es ist trotzdem, du hast trotzdem diesen Hab-Acht-Moment, ne? Wenn irgendwas Schlimmes passiert, wie wir eben gesagt haben, dann willst du auch wissen, was passiert ist. Aber eigentlich willst du es vielleicht auch gar nicht wissen, weil das ist halt die Macht des auktorialen Erzählers. Der kann halt sagen, oh, scheiße, Mann, da ist jetzt was ganz Schlimmes passiert und du weißt, dass was kommt und dann musst du aber als Autor auch abliefern. Wenn du dann sagst, das war total schlimm und dann hat Frederik nur irgendwie Hundewelpen geknuddelt, dann das ist auch so ein Versprechen an die Lesenden, dass du dann halt auch wirklich was ablieferst, was sie dann verstört oder was gruselig ist.
Der Frederik ist auf der Flucht einsam und will sein Buch schreiben. Und während seinem Aufenthalt am Hafen, da lernt er einen Japaner kennen. Und das Schöne ist, dass man meinen könnte, dass sich die beiden ja so gut verstehen, weil sie sich eben nicht verstehen. Sprachbarriere. Wieso hast du ihm diesen Freund gegeben?
Also ich wusste, dass ich eine Figur wollte. Ich brauche ja Nebenfiguren. Das Buch, wer die Polis-Chroniken von mir gelesen hat oder kennt, arsch viele Figuren. Und das ist das genaue Gegenteil davon. Im Prinzip gibt es eigentlich nur Frederik als Hauptfigur und dann gibt es noch drei Nebenfiguren und das war's dann. Und ich weiß, dass ich wollte, dass er eben auch einen Freund hat, mit dem er sich austauschen kann, weil er ein Schicksal teilt. Und dann dachte ich so, ja, weiß ich nicht, einen Schwarzen. Ich hatte dann alle möglichen Ethnien überlegt und bin dann schlussendlich drauf gekommen, einen Japaner zu nehmen, einfach weil ich ja, Japan mag und erstens und zweitens, weil ich mich damit auch einfach auskenne. Das heißt, für mich ist es dann weniger Recherchearbeit. Und deswegen ist es am Ende ein Japaner geworden und ich habe dem Ganzen so ein bisschen auch so, wie soll ich sagen, so ein japanisches Geschmäckle gegeben. Also die reden dann auch über so japanische, über Religion sprechen sie oder über japanische Folklore. Und da gibt es eine Stelle im Buch, Martin, da spricht der Yu, heißt die Figur, über so, ja, so japanische Folklore, so Yokai, das sind so Geister und Gespenster und so Sagen. Und dann dachte ich mir, ich guck mal, ob ich da irgendwas, das war nicht geplant, ob es irgendwelche Yokai, also Gruselgeschichten aus Japan gibt, die auf mein Buch passen würden. Und da sind tatsächlich zwei rumgekommen, die genau, haargenau auf diese Geschichte gepasst haben. Das war nicht geplant, reiner Zufall. Und das war Glück. Und da konnte ich dann halt einfach mein Interesse mit dem verweben und konnte dem halt im selben Moment auch ein Geschmäckle geben. Weil du wirst vermutlich keinen Lovecraftian Horror da draußen lesen, wo ein Japaner eine Nebenrolle spielt, wo es dann auf einmal um japanische Religion geht oder die Kultur oder eben um diese Geistergeschichten.
Und den Buchladen gibt es auch, der eine wichtige Rolle spielt. Auch.
Ja. Es gibt, weil Frederik im Buch will gerne Autor werden und das hat das Ganze ein bisschen vereinfacht, ne? Wenn du selbst Autor bist und schreibst eine Figur, die Autor werden will, dann kannst du das so ein bisschen, dann hast du wie so ein Katalysator und kannst es da so ein bisschen rauslassen und er ist und dadurch natürlich auch belesen. Und dieser Bookstore Schröder, das ist halt ein deutscher Buchladen, beziehungsweise der Besitzer war deutsch und die Frau von ihm, der ist gestorben, die Frau führt diesen Laden und die kann ein bisschen Deutsch und die gibt dem Frederik dann halt auch so ein Gefühl von Heimat. Und dadurch konnte ich es einfacher machen, die Figur quasi mit seinem Schicksal verbinden zu lassen, sodass er sich nicht völlig fremd fühlt. Und am Anfang ist eigentlich auch noch alles relativ gut. Also er freundet sich mit den Leuten an, ist alles ein bisschen fremd und ein bisschen gruselig und so. Aber das kommt dann noch, das verändert sich.
Ja, weil, und jetzt fühle ich mich ziemlich schlau dafür, wie ich den Satz gestern aufgeschrieben habe, Frederik flieht nämlich vom Horror des Krieges in seinen eigenen.
Das ist sehr gut ausgedrückt, ja.
Ja. Und ich meine, dass der Horror beginnt, als er sich die Statue eines Künstlers ansieht. Und jetzt pass auf, bevor du auf den Künstler und seine Statue eingehst. Wieso hat mich diese Statue so sehr an Berserk erinnert? An das Ei.
Ja. Ja, oder? Das hat die Eva, also meine Frau Eva, die liest zurzeit Korrektur zum Zeitpunkt der Aufnahme. Und die hat auch diese Stelle gelesen mit dieser Skulptur, auf die wir gleich zu sprechen kommen. Und da hat sie auch gesagt, das Ei aus Berserk. Und ich, sie hat mich gefragt, ob ich da irgendwas im Kopf hatte. Und da hatte ich aber eigentlich nicht. Ich habe nichts Konkretes im Kopf gehabt. Und erst als sie gesagt hat, aber ich denke dabei zum Beispiel an dieses Ei aus Berserk und du sagst das jetzt auch. Und wir haben das ja alle drei gelesen. Denke ich mir, ja, okay, vielleicht war das doch die Inspiration. Und da zeigt sich wieder, Inspiration ist manchmal gar nicht offensichtlich, sondern die ist irgendwo ganz weit hinten im Kopf. Und dann sagt dir dein Hirn, guck mal, voll die gute Idee, obwohl es eigentlich doch, also es ist schon meine Idee, aber, ne? Sie kommt halt doch irgendwo her.
Das fand ich übrigens gut, wie der in sein. Es ist dann immer noch ein Atelier, wie er da reingeht, ja. Und dann sieht er diese Statuen und Bilder. Und eben, was ich angesprochen habe, da fängt der Horror dann erst so richtig an. Wie zeigt sich dieser Horror? Was passiert, wenn man sich diese Statuen anschaut?
Es geht schon ein bisschen früher los. Und zwar kommt Frederik auf den Horror schon ein bisschen vorher. Und zwar es gibt so Pulp-Magazine. Seit Ende des 19. Jahrhunderts, Anfang des 20. Jahrhunderts, wo dann halt so eine wöchentliche Magazine erscheinen und da sind dann auch so fortlaufende Geschichten drin, kennt man. Und da ist halt irgendwie eine Autorin, die dann irgendwie komische Sachen geschrieben hat. Das ist so ein bisschen so der Einstieg, wo er drauf kommt. Und die benennt dann irgendwann einen, eben den Herrn Rico Bähne, heißt der, einen Bildhauer in Boston, als ihre große Inspiration. Und Frederik will dem auf den Grund gehen und besucht den dann halt in Boston in seinem Atelier. Und da arbeitet Herr Rico Bähne eben an dieser Skulptur, an seinem Lebenswerk. Und das ist eine Sphäre mit lauter Gesichtern drauf. Will ich jetzt gar nicht weiter drauf eingehen, weil die wird in erschöpfender Genauigkeit im Buch beschrieben. Und das ist eben, in Herrn Rico Bähne hat sich dieser Gott quasi schon eingenistet und für ihn ist halt Inspiration und Kreativität zum Wahnsinn geworden und in diesem Moment geht dann dieser Gedanke auch auf den Frederik über sozusagen. Also der springt, diese Kreatur springt über auf ihn, wenn man das so nennen will. Und er guckt sich diese Skulptur halt an und das macht was mit ihm. Ich will jetzt gar nicht genau sagen, was es genau ist, weil dann nimmt es auch ein bisschen so den Aha-Effekt. Aber die Figur oder diese Skulptur macht etwas mit einem und pflanzt einen Spross im Geist seines Betrachters oder seiner Betrachterin.
Der Strang rund um den Künstler und eben die Autorin, die dem Wahnsinn verfallen sind, den fand ich übrigens sehr gut. Habe ich nicht kommen sehen. Und das ist jetzt keine Frage, aber vielleicht willst du was dazu sagen. Aber ich wusste, dass du sie ansprechen wirst.
Was meinst du? Ja. Also du meinst die Mini Noland?
Passiert dir was mit dir? Diese Zeitschrift druckt ihre Geschichten ab, aber irgendwie irgendwas passiert mit der Geschichte und es wird immer seltsamer.
Es gibt dieses True Story Magazine und das gab es wirklich. Ich weiß nicht, ob es das noch gibt, ich kann es mir nicht vorstellen, aber damals war das eben so ein, in Anführungszeichen, Frauenmagazin mit Themen über Frauen und Geschichten von Autorinnen für Leserinnen. Und diese Mini Noland, um die es geht, die schreibt halt, ne, für dieses Magazin und ist damit auch erfolgreich und beliebt und so. Und auf einmal werden ihre Geschichten halt so ganz komisch. Und da stößt Frederik dann eben auf diese Autorin und verfolgt dann diese Magazin. Und dann kommt es an einem Punkt zu einer Stelle, wo dann eine Auflage zurückgezogen wird, weil irgendwas ganz Schlimmes drinsteht, wohl. Und dann muss er halt versuchen, an diese Auflage ranzukommen. Und das tritt dann quasi eine Lawine los, die sich nicht mehr aufhalten lässt. Es geht so ein bisschen zurück auf, wer Lovecraft gelesen hat, das Necronomicon ist ziemlich bekannt, selbst wenn man Lovecraft nicht gelesen hat. Das kommt vor in Tanz der Teufel. Das ist halt so ein, soll ich sagen, so ein Buch, ne, aus Menschenhaut gebunden und so weiter, so ganz furchtbar. Das geht so ein bisschen in die Richtung. Und später, ganz, ganz viel später, findet Frederik auch so etwas wie das Necronomicon, was ihn dann schließlich verändern wird.
Was ihn auch verändert, ist sein Verfolger, der ihn plagt. Und wenn er im wachen Zustand eben nicht von ihm geplagt wird, erlebt er den Horror in seinen Träumen.
Ja.
Weder wach noch im Schlaf kann er sich sicher fühlen. Man sollte meinen, er wäre lieber tot als schlafend, auch wenn sich diese beiden Zustände doch sehr ähnlich sind.
Ja.
In den Träumen trifft er auf merkwürdige Wesen, die ihn bedrohen. Und Blut ist noch das harmloseste an Flüssigkeiten, würde ich mal behaupten, die dort fließen. Wieso träumt er sowas? Oder anders, warum sieht er Personen wie den gefreiten Christ?
Also der gefreite Christ, das war so ein, das kann ich erzählen, das ist so eine kurze Anekdote. Frederik ist so ein bisschen religiös, also jetzt nicht super archreligiös, aber halt, ne, wie man halt zur damaligen Zeit weitestgehend war. Und ich wollte, der Dennis, den wir vorhin gegrüßt haben, der heißt mit Nachnamen Christ, und ich wollte, habe ihn gefragt, ob ich seinen Namen verwenden kann, also seinen Nachnamen, weil er halt am Anfang dem gefreiten Christ dankt, weil das halt so ein bisschen religiös klingt, weil ich dachte, klingt halt ganz cool. Und irgendwie hat sich diese Figur des gefreiten Christ weiter in diese Geschichte reingeschrieben. Da hat mich dann auch der Horror selbst ereilt, also die wollte in dieser Geschichte drin sein. Ich hab mir das nicht ausgesucht. Ich habe es schon ausgesucht, aber ihr wisst, was ich meine. Und das ist eine, also mit dem gefreiten Christ hat er auf einem Schlachtfeld gekämpft. Und da ist es so, Achtung, Spoiler, wer das nicht hören will, der sollte ein bisschen vorspulen. Der gefreite Christ tritt auf eine Mine, verliert seine Beine und Frederik muss ihn dann erlösen. Und das ist so eine Situation oder so ein Schicksal, das verfolgt ihn halt. Und dann verfolgt ihn der gefreite Christ in einem dieser Albträume, von denen es insgesamt drei gibt, eben tatsächlich wirklich. Und das eskaliert dann ziemlich.
Wenn man über, beziehungsweise, nee, ich wollte noch ein bisschen auf diesen anderen Verfolger eingehen, kannst du über den was sagen, oder wäre das auch too much Spoiler? Dann gehen wir auf den Verfolger ein, der, was ist das für ein Typ, was wird er von Frederik?
Also es gibt noch einen anderen Verfolger neben dem gefreiten Christ, der hat tatsächlich keinen Namen, der wird einfach nur als der Soldat beschrieben und das ist eine 7 bis 8 Meter große Kreatur, die hat halt so einen Soldaten, so eine Uniform an, hat eine Gasmaske und die hat auch mehr so Gelenke an den Fingern und an den Armen und an den Beinen, was übrigens tatsächlich inspiriert ist von One Piece. Da gibt's doch auch diese Den Scratchman Apu, der hat doch auch einen, ne, davon ist das inspiriert.
Die Langarmmenschen, ja.
Die Langarmmenschen, die Langbeinmenschen, weil ich das eigentlich ziemlich gruselig fände, wenn wir noch ein zusätzliches Gelenk hätten am Arm oder am Bein oder an den Fingern. Und der verfolgt Frederik und der ist natürlich so ein bisschen die Symbolisierung des Deutschen Reiches, vor dem er Angst hat, dass sie ihn halt bis in die USA verfolgen, weil er ja ein Fahnenflüchtiger ist und ne, damit vogelfrei ist im Prinzip. Und der verfolgt ihn eben. Ich will ihn nicht beschreiben weiter, weil es kommt dann noch eine sehr genaue Beschreibung von ihm in einem Moment. Keine Ahnung, also heute, ich lese das und frage mich, wie habe ich das geschrieben, was habe ich mir dabei denn gedacht? Ich habe das auch zeichnen lassen von der Illustratorin, das werde ich dann auch zu gegebener Zeit auf Social Media teilen oder geteilt haben, wenn die Folge draußen ist. Aber der Soldat, sein Verfolger, ist so ein bisschen die Versinnbildlichung des Deutschen Reiches, von dem er sich verfolgt fühlt.
Um die Lesenden nicht zu lenken oder ihnen falsche Bilder in den Kopf zu setzen, gehe ich nicht weiter drauf ein. Aber weißt du, an wen mich der Soldat irgendwann erinnert hat?
An wen?
An das Ohngesicht aus Chihiros Reise ins Zauberland.
Ja? Ja.
Weil am Anfang wirkt er noch sehr bedrohlich, aber irgendwie läuft er am Ende nur noch nebenher.
Ah, ja. Also der Soldat hat ja auch keine größere Bedeutung in dem Sinne. Das ist einfach nur etwas, was mir eingefallen ist. Der ist schon immer wieder da, um ihn auch zu verfolgen, aber der macht im Grunde nichts, weil die Geschichte sich in den Träumen ja selbst, also die Geschichte spielt in den Träumen und das zwischendrin ist auch Gruselscheiß, aber der Kern ist diese Eskalation durch diese Träume, die wir durch eine Kurzgeschichte ja auch sehr gut kennen. Ich weiß nicht, ob du darauf noch eingehen wirst.
Genau, hier den Junji Ito habe ich natürlich nicht übersehen in den Träumen. Und ich nehme das mal vorweg, der Frederik träumt und diese Träume, die erscheinen sehr lange. Hat man bestimmt im Privaten auch schon festgestellt, man schläft, man hat irgendeinen Traum, der einem ewig vorkommt, man kann sich am Ende eh nur noch an Fetzen erinnern und man denkt, man hätte irgendwie die ganze Nacht geträumt, aber eigentlich sind es hier nur Minuten oder Sekunden, die man irgendwie träumt. Und beim Frederik, ja, sieht es ein bisschen anders aus. Erzähl du mal, was er da träumt, das will ich dir nicht wegnehmen.
Also ich will nicht erzählen genau, was er träumt, aber wenn er träumt, ist es so, dass es ihm vorkommt, als würde er in diesen Träumen tatsächlich mehr Zeit verbringen, als in der echten Welt vergangen ist. Also der erste Traum, es gibt insgesamt drei, der erste Traum geht einen Tag lang, der zweite Traum geht einen Monat und der dritte Traum, so viel verrate ich jetzt, geht ein Jahr. Und dementsprechend, er kann sich auch an alles davon erinnern, sonst könnte er es ja nicht aufschreiben. Und inspiriert ist das eben von dieser Junji Ito-Kurzgeschichte, die heißt, glaube ich, auch Lange Träume. Und die ist in einer Kurzgeschichtensammlung drin, von Carlsen ist bei uns ist das erschienen. Ich nehme es in die Shownotes, wie die heißt. Und das ist so eine Kurzgeschichte, mich hat die komplett, an der Kurzgeschichte passt einfach alles. Das ist halt auch, da geht es um einen Mann, der halt genau das träumt, dass er jahrelang in einem Traum verbringt und wird dann immer verrückter. Und Junji Ito ist auch von Lovecraft inspiriert, das ist ja kein Geheimnis. Und der verändert sich dann auch optisch. Und eben an diese optische Veränderung habe ich zum Beispiel die Schwellköpfe, die dann später drankommen, an denen habe ich die angelegt. Weil der wird dann, also dieses Bild, wie der da im Bett liegt und dann zu Staub zerfällt, das ist für immer wenn sie meinen Hirnkasten aufmachen und auf mein Gehirn gucken, dann ist dieses Bild da drauf eingebrannt. Das ist einfach, das hat mich verstört für mein Leben.
Bei mir ist es die Szene, wo die Ärzte reinkommen und er dann so Blitze wohl aus dem Finger schießen will und feststellt, das geht nicht. Quasi nicht in seinem Leben, von dem er dachte, dass es das ist. Man muss aber dazu sagen, bei der Junji Ito-Story ist es wohl so, dass der Typ einfach ein normales Leben führt, unendlich lang. Man weiß nicht genau, wie weit er da in der Zukunft ist, wie sich die Welt verändert. Und er heiratet da ja auch und so und baut sich halt ein Leben auf und es wird ihm durchs Wachwerden wieder genommen. Und das ist ja ultra tragisch.
Ja.
Man muss dazu sagen, bei Maxe ist nicht ganz so Friede, Freude, Eierkuchen, sondern passiert eben das, was ich vorhin angesprochen habe, wenn man solche Träume hat, möchte man eigentlich nicht einschlafen. Mhm. Aber das müsst ihr dann selbst erleben und lesen, was der Frederik da, was ihm da widerfährt in diesen Träumen. Aber es ist nicht ganz so schön und eigentlich möchte man dann doch schnell wieder aufwachen.
Ja, ist so. Ja. Tatsächlich habe ich auch ein paar, wie soll ich sagen, ich habe viele Stellen auch zur Interpretation offen gelassen. Keine Ahnung. Es ist zum Beispiel so, dass vor jedem großen Albtraum er immer auf sich mit Yu getroffen hat, also mit seinem japanischen Freund. Und immer, wenn er sich mit dem getroffen hat, hat er einen Albtraum. Gibt es da einen Zusammenhang? Ich weiß es nicht. Das Buch wird es auch nicht auflösen. Also da gibt es so ein paar Sachen, die sind zur Interpretation offen gehalten, damit man sich eben selbst Gedanken dazu machen kann und vielleicht auch ein paar Verbindungen findet, die im Buch eben nicht explizit erwähnt werden.
Nennt man, glaube ich, auch, habe ich im Deutschunterricht gelernt, ein Leitmotiv. Zum Beispiel immer, wenn es regnet, stirbt niemand. Oder immer, wenn der Frederik zum Ju geht, wird er schlecht träumen. Hoffentlich sind meine Deutschlehrer stolz auf mich.
Ich hoffe, deine Deutschlehrer hören zu.
Ja. Wenn man über kosmischen Horror spricht, spricht man über H.P. Lovecraft. Habt ihr jetzt auch schon ein paar Mal den Namen gehört in der Folge. Über den selbst wollen wir eigentlich nicht sprechen, weil seine Einstellung Menschen gegenüber war jetzt nicht so die beste.
Ja.
Und das wollen wir nicht vertreten, aber diesen Horror eben, den kann man sehr gut vertreten, würde ich sagen, weil der hat gewaltigen Einfluss auf das Genre gehabt. Der hat dieses Genre mehr oder weniger geschaffen. Und bei kosmischem Horror, wie gesagt, geht es um Götter, geht es um Mächte, die größer sind als wir. Diese Mächte wirken auf uns und der Mensch kann sich nicht gegen sie wehren. Wir können sie ja nur nicht mal begreifen. Und das ist so, wie sich Dinge vorzustellen, wie dass das Universum unendlich ist. Ne? Das ist so ein Horror. Das ist ja, wenn du zu lange drüber nachdenkst, das macht dich verrückt. Das geht nicht in meinen Kopf, dass da oben über dem Himmel dieser Kosmos, dass der einfach unendlich weit ist. Das, irgendwo muss eine Grenze sein. Wie soll denn das aussehen? Und mit solchen Sachen spielt eben so ein Horror, dass das so Dinge sind, die können wir nicht begreifen. Und deswegen gibt's ja auch, haben wir in dieser Rezi, die wir mal zu einer Lovecraft-Adaption hatten, haben wir auch schon mal besprochen, dass es Lovecraft-Geschichten gibt, da passiert irgendein Horror und die Menschen, die sterben auf der Stelle, weil solche Dinge passieren, die sie nicht verstehen können, die ihnen so eine Angst machen, dass diese Angst sie sofort umbringt.
Das ist witzig, dass du die ansprichst, den Manga und auch die Rezension, weil die, sonst hätte ich die angesprochen. Da waren unsere Gehirne mal wieder, da haben sich unsere Gehirne geküsst. Ich habe diese Mangas ja auch gelesen und ich finde, viel von diesem Lovecraftian Horror und von diesem kosmischen Horror kommt durch den Schreibstil. Und beim Manga hast du natürlich halt keinen Schreibstil im klassischen Sinne. Und da hat das bei mir auch nicht ganz so sehr gewirkt, weil dieser Schreibstil von Lovecraft, den musste ich auch, damit ich den halt irgendwie auf die Kette kriege und weiß, was ich da schreiben muss, musste ich den halt irgendwie analysieren und auseinandernehmen. Und Lovecraft macht immer, der macht ganz oft so ganz lange Schachtelsätze. Wir hatten mal in der Folge Famous First Words, wo es um die ersten Sätze von Büchern geht, habe ich mal was aus einem Lovecraft, auf einer Lovecraft-Kurzgeschichte vorgelesen. Das waren zwei Sätze, die über eine halbe Seite gingen. Also ein Satz ging fast über eine halbe Seite. Und das ist komplett irre, was der für Sätze geschrieben hat. Und das ist eben die Kunst, so einen langen Satz zu schreiben, ohne dass du die Lesenden verlierst, ohne dass sie vergessen, was da eigentlich passiert. Und dann hat er halt auch so Sachen, viele Adjektive, viele Beschreibungen oder auch so komplett archaische Wörter, irgendwie zyklopische Monolithen und sowas. Es gibt so bestimmte Worte, die haben so ein, das kann ich gar nicht so richtig beschreiben, so einen bestimmten Vibe für sich. Und das habe ich am Anfang erstmal auseinandernehmen müssen, um das dann eben auf meine Geschichte adaptieren zu können. Also keine Angst, nicht das gesamte Buch ist so geschrieben, aber diese Bandwurmsätze und diese Andersartigkeit im Schreibstil, die findet ihr bei mir auch.
Jetzt hast du mich meine Frage gar nicht stellen lassen, aber es macht nichts.
Sorry.
Das war trotzdem gut. Würdest du sagen, kosmischer Horror ist Next Level Kontrollverlust?
Das ist verrückt, weil der erste Gedanke, den ich jetzt eben auf diese Frage hatte, war, nee, weil ich muss meine Worte und meine Sprache und mein Schreibstil ja ziemlich genau kontrollieren, um ihn unkontrolliert sein zu lassen. Weil ich musste manchmal sehr lange über diese ewig langen Sätze nachdenken, damit die auch grammatikalisch Sinn ergeben und so. Also man muss es irgendwie schaffen, in so einen Satz zu schreiben oder diesen Stil zu schreiben und trotzdem es zu schaffen, dass die Lesenden und auch die Hauptfigur in dem Fall sich total klein und dumm fühlt. Das ist halt, da gibt's schon so ein paar Kniffe, wie zum Beispiel, dass der Frederik sich zum Beispiel immer oder sich und die Menschheit selbst gering schätzt und dass man das alles nicht begreifen kann und dass das alles über den Kopf hinaus wächst und viel in diesem Horror besteht zum Beispiel auch aus Details, wenn du irgendwelche Details beschreibst und so, dass das halt so eine, dass es wie so eine Art Hyperfokus gibt. Das merkt man dann bei dieser Skulptur von dem Herrn Rico Bene, wo ich dann wirklich sehr viel im Detail beschreibe und das macht dann eben dieses Bild im Kopf der Lesenden, dass du denkst, ich habe jetzt verstanden, wie diese Skulptur aussieht und in einem normalen Horrorbuch hätte ich die Skulptur auch gar nicht so sehr beschrieben, sondern hätte halt dieses Bild die Lesenden selbst ausfüllen lassen im Kopf, aber eben dieser Lovecraftian Horror geht halt so sehr ins Detail, dass du nicht weggucken kannst. Es ist wie, wenn du quasi einen Unfall siehst und du kannst nicht weggucken, sondern du gehst die ganze Zeit näher hin und dir fallen auf einmal Details auf, die du sonst nie gesehen hättest. Das ist eben genau dieses Lovecraftian Horror Style Genre.
Aber jetzt bist du ja schon sehr aufs Schreiben eingegangen, da gebe ich dir völlig recht, klar, um diesen Kontrollverlust irgendwie darzustellen, muss man wirklich kontrolliert und bedacht seine Worte wählen, wie so oft eigentlich, quasi damit halt das passiert, was man möchte. Aber als Lesender, als Erlebnis, wer ist es doch eigentlich Next-Level-Kontrollverlust? Da passieren ja so Dinge, die erschließen sich nicht. Da haben wir keinen Einfluss drauf, da haben die Figuren keinen Einfluss drauf. Also sie können noch so viele Lösungen suchen, wie sie wollen. Es liegt nicht an ihnen. In der Achtsamkeit würde man jetzt sagen, okay, wenn man Dinge nicht ändern kann, muss man sie akzeptieren, ne?
Ja.
Aber das sind so Dinge, die will man nicht akzeptieren. Aber sie sind trotzdem da und machen einem Angst.
Vielleicht ist das auch genau das, also diese Diskrepanz von als Lesender oder als Person in der Situation, hättest du schon längst weggeguckt oder wärst weggegangen oder hättest dich mit was anderem beschäftigt, aber das Buch oder die Geschichte lässt sich nicht los, indem sie an diesen Details oder an dieser Situation festhält. Und du als lesende Person bist gezwungen, das zu lesen, weil eben diese POV, die da in dem Buch stattfindet, weil die nicht wegguckt. Und das ist, glaube ich, genau dieses, du verlierst die Kontrolle als Leserin oder als Leser, weil du nicht mehr Herr darüber bist, was du denn da in dem Buch siehst und du willst es nicht sehen, aber du musst es sehen, weil es nicht anders geht.
Gibt es Dinge, die du nicht sehen willst, die du nicht greifen kannst und die dir mächtig Angst machen?
Den alten Steuerwitz bringe ich jetzt nicht, aber wir hatten es da schon von Martin. Wenn ich das mit irgendwas vergleichen müsste, dann ist es Ende der 90er, Anfang der 2000er gab es eine Internet-Webseite, die hieß rotten.com. Und da konntest du Bilder sehen von echten toten Menschen, von, keine Ahnung, von irgendwelchen Kriegsopfern und lauter richtig widerlich ekliger Scheiß. Und ich habe damit keine Probleme, wenn ich weiß, dass das in einem Film ist im Rahmen von Kunst, wo halt jemand nicht wirklich verletzt wurde, sondern es ist eine Maske oder es ist CGI oder es ist gemalt oder geschrieben. Aber das waren eben echte Bilder und das wollte ich nie sehen. Und ne, bei uns war das damals so Mutprobe, eben auf diese Seite zu gehen und sich das anzugucken und andere haben sich darüber gelacht und ich habe dann immer weggegangen vom, weiß ich nicht, Schulrechner oder wo auch immer wir das dann angeguckt haben, weil das wollte ich nicht sehen. Ich will keinen echten Schmerz und kein echtes Leid. Das packt mein Nervenkostüm nicht. Und ich glaube, diese Energie habe ich dann auch so ein bisschen auf den Frederik übertragen, weil er kann sich dem ja nicht erwehren und für ihn ist das alles echt.
Das ist übrigens so eine Seite, die hasse ich auch und ich hasse es, dass es sie gibt und ich hasse es, wenn Leute ironisch draufgehen, weil das sind echt so Bilder und Szenen und sowas, wo du denkst, so, da wird die einfach anders, das ist echt und nee, muss man nicht sehen. Nee, war jetzt auch eine gute Antwort, ich hätte jetzt sowas gesagt wie was hatte ich im Kopf? Ungewissheit ist zum Beispiel etwas, das löst in mir Horror aus, wenn man irgendein Problem hat oder sowas und man macht irgendetwas und man hat Konsequenzen nicht im Kopf und plötzlich stellt sich raus, keine Ahnung, auf Arbeit oder so, hey, das war vielleicht nicht gut, da wird jetzt drüber gesprochen und man kennt den Ausgang nicht und man hat immer so ein schlechtes Gefühl. Und oft passieren Dinge im Leben und man denkt immer so, oh nee, das war jetzt nicht so gut und macht sich mehr Sorgen als nötig und plötzlich wird doch wieder alles gut. Aber diese Ungewissheit in manchen Dingen, die macht einen fertig.
Ja, bei mir hat jetzt gerade was anderes geklingelt. Also schon auch dieses, du machst irgendwas und dann kommt jemand und sagt, das war aber nicht gut. Und wenn ich jetzt aber so eine Ungewissheit habe, wenn ich weiß, ah, das ist jetzt irgendwie nicht ganz so gut oder ich kann das erahnen, dann ist das für mich in Ordnung, weil das so eine, weiß ich nicht, das ist zwar, das fühlt sich zwar nicht gut an, aber ich habe das Gefühl, die Kontrolle zu haben. Wenn ich aber was mache und mache was falsch und realisiere es gar nicht und jemand kommt auf mich zu und sagt, ey, das geht so und so, aber nicht, oder da ist das, und das falsch gemacht, und du realisierst, und dieser Moment, wo du denkst, was, ich habe was falsch gemacht, ich hab das überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt, was um Gottes Willen, das ist dieses Schlimme.
Was nicht schlimm ist, sondern sehr geil ist, The Diary of Frederik Aschenbrenner. Gibt es noch eine Info, irgendwas, was die Lesenden wissen müssen, bevor sie sich an dieses Tagebuch heranwagen?
Ihr solltet auf jeden Fall wissen, worauf ihr euch einlasst. Also es gibt am Anfang im Buch einen Prolog, ein Wort vom Verlag, von TBR, von unserem Schreibkollektiv. Und in diesem Prolog sind eben die Triggerwarnungen drin. Und da sind schon ziemlich derbe Sachen dabei. Also es ist zwar kosmischer Horror, aber es gibt teilweise auch Body-Horror, es gibt psychologischen Horror. Also ich feiere da so ein bisschen die Bandbreite an Horror ab, und da muss man sich drauf einlassen wollen. Also das ist nicht ohne. Und wenn ihr euch unsicher seid, ob euch das gefällt oder ob ihr das aushalten möchtet, dann lest am besten dieses Vorwort, das gibt's dann auch, weiß ich nicht, auf Amazon oder als bei der Leseprobe. Aber wagt euch da nicht einfach so rein, weil da werden schon ziemlich derbe Sachen auch angesprochen werden, auch was mit Krieg zu tun hat. Krieg findet jetzt nicht aktiv statt, aber er ist immer wieder Thema. Das ist nicht ganz ohne.
Das ist mal eine Ansage. also finde ich Horror sehr gut verkauft. Wenn es für Fans nichts ist, dann weiß ich jetzt auch nicht, wer sich da nicht gechallenged fühlt. Weil es gibt ja immer die Leute, die sagen, ich gehe ins Kino und schaue mir einen Horrorfilm an und dann lache ich, weil es so wenig Horror ist.
Ja, guck mich an, wie ich damals im Kino war. Paranormal Activity hast du bestimmt gesehen mal, oder?
Ey, ich habe die Filme geliebt. Ich habe mir in die Hosen geschissen. Ich habe mir mit meinem Bruder, ich weiß gar nicht welchen Teil, angeschaut. Wir saßen da im Zimmer, schauen den an. Wir haben geschwitzt und dachten so, lass es bald vorbei sein, weil es so schlimm war.
Das ist so ein Film, wo man eigentlich denken sollte, der wirkt daheim vielleicht noch mal ein bisschen mehr, weil diese Umgebung ja zu Hause ist. Und wir haben den damals im Kino anguckt. Das muss 2008 gewesen sein, schon ziemlich lang her. Und ich dachte mir noch, naja, das ist halt so, ne, so Found Footage, Home und so, das wird im Kino jetzt nicht so sehr wirken. Wir haben die ganze Zeit für uns irgendwas zugeflüstert und haben irgendwelche Witze für uns gemacht, damit wir halt da nicht so hart rein investen müssen, weil das ist, da hatte ich auch die Buchse voll. Also, ja.
Ich habe alle Teile gesehen, ich habe alle geliebt. Nee, der letzte, der war ein bisschen schwach, wo sich dann alles so ein bisschen auflöst, glaube ich, der fünfte, aber auch dieser mexikanische Teil, der war ultra krass.
Ich habe auch noch eine ultra krasse Filmempfehlung, Horrorfilmempfehlung, wenn wir jetzt hier gerade schon so zusammensitzen, was vielleicht auch so ein bisschen eine Angst von mir anspricht, die ich auch in diesem Buch unterbringe, und zwar It Follows. Hast du den gesehen?
Sagt mir gerade nichts.
Das ist quasi eine Entität, die einen verfolgt. Und die wird quasi übertragen, dieser Fluch, durch Geschlechtsverkehr. Ist jetzt gar nicht mal, kann man natürlich metaphorisch sehen, da geht es dann um Jugendliche, die verfolgt werden, und Geschlechtsverkehr und bla. Aber die verfolgt dann quasi, die verfolgt dich, die kommt immer auf dich zu. Ganz egal, wo du bist, die verfolgt dich, die kommt auf dich zu. Und wenn sie dich hat, dann killt sie dich und dann geht sie zum nächsten zurück. Das heißt, du bist genötigt, diesen Fluch weiterzugeben, indem du Geschlechtsverkehr mit jemandem hast. Und dieses Verfolgtwerden, das habe ich als Kind schon gehasst. Ne? Wenn du in Videospielen irgendwelche Gegner hattest, die dich verfolgen, habe ich gehasst, hasse ich noch heute. Das ist das Allerschlimmste, weil dieses Gefühl von Verfolgtwerden, das kriege ich nicht raus. Und dieser Film spricht genau dieses Gefühl an, und jetzt habe ich Bock, den zu gucken, weil der ist ziemlich gut gefilmt, der ist surreal, und der ist genau, der kriegt genau diese Verfolgungsangst auf den Punkt, weil das ist, du kannst ihm nicht entkommen, und das ist das Schlimmste.
Hast du noch was zum kosmischen Horror zu deinem Buch? Weil ansonsten wird es jetzt etwas blumiger, um uns wieder, um einen Cooldown zu machen, um diesen Horror zu verlassen.
Also für die Leute da draußen, die kosmischen Horror kennen und mögen, mein Buch spielt da genau rein. Für Leute, die sich gar nicht so sicher sind, was kosmischer Horror genau ist, noch ein paar Beispiele, die ich rausgesucht habe. Also Lovecraft, ne? Die Lovecraft-Bücher sind kosmischer Horror. Oder hier The Thing mit Kurt Russell, was in dieser Polarstation spielt, wo dann auch so ein Alien kommt und die Leute so nach und nach killt. Das ist auch kosmischer Horror.
Und ich weiß, bei Kurt Russell muss ich immer an Dingen denken. Big Trouble in Little China. Mit einer der geilsten Filme, die es gibt.
Hast du The Thing gesehen?
Nee.
Der ist auch ziemlich gut, weil der auch sehr beklemmend ist. Der spielt nur in so einer Polarstation, die können nicht weg. Und irgendein Viech nimmt die Identitäten von seinen an und du weißt nicht, wer wer ist und wer echt ist. Und der ist auch ziemlich Body-Horror-mäßig. Oder da gibt's einen Film von, ich glaube, der ist von Frank Darabont, der heißt The Mist, wo Leute dann so in so einem Supermarkt eingesperrt sind von so einem Nebel, wo dann auch so Kreaturen sind. Das ist auch kosmischer Horror.
Ist doch Stephen King.
Ich glaube, das ist eine Stephen King-Geschichte. Also ja. Das ist auch eine ziemlich tragische Geschichte, die geht auch nicht gut aus.
Das Ende ist das allerschlimmste Ende, was du einem Menschen zumuten kannst, vor allem wenn du Teil der Geschichte bist. Das spoilere ich jetzt nicht, aber ich habe das damals gesehen und dachte mir, wie kann man das einem Menschen antun?
Ja. Das Ende ist komplett fucked up, wenn man das so sagen will. Moment. Genau, also es gibt auch Videospiele zu dem Thema Call of Cthulhu. Gibt es ein Videospiel dazu. Bloodborne ist ziemlich bekannt. Das ist auch so kosmischer Horror, wo es auch um so Kreaturen geht und um Einsamkeit, um das Verlorensein von Menschen. Also wenn ihr auf sowas steht, wo ihr euch klein fühlt beim Lesen, wo ihr, ne, Kontrollverlust hast du genannt, Kontrollverlust eine Rolle spielt, wo man selbst nur quasi eine Puppe ist in einem Theater und sich dem nicht erwehren kann, dann ist The Diary of Frederick Aschenbrenner was für euch.
Jetzt wird es ein bisschen blumiger, die Rauschmeißer-Fragen, die kriegt der Max. Ich behandle den Max jetzt wie einen Gast und deswegen kriegt er jetzt was aufs Auge.
Soll ich nicht aufs Maul kriegen?
Pass auf. Welcher Linkin Park-Song würde dein neues Buch am besten beschreiben?
Ich wünschte, ich könnte jetzt irgendwie viele Linkin Park-Songs nennen, aber das ist eine Band, die habe ich mal gemieden, weil sie mir einfach nicht liegt. Die ist mir zu melancholisch, zu... Ja, die ist mir zu edgelordig, es tut mir leid. Es ist schön, wenn ihr die mögt, aber was ist denn? Keine Ahnung, ich kenne mich mit Linkin Park Songs tatsächlich überhaupt nicht aus. Wahrscheinlich, und das ist jetzt vielleicht so ein bisschen der Trash-Pick, ein bisschen so die Standardantwort, die passt aber am besten. Wahrscheinlich ist es In the End, weil In the End, it doesn't even matter. Und wer das Buch zu Ende gelesen hat, der weiß das.
Jawohl. Der Sommer kommt näher. Was für Schuhe trägst du im Sommer am liebsten?
Ich kann dir sagen, was ich absolut hasse. Und das sind so Männersandalen. Also diese, in gut Badisch sagt man dazu Gebirgstreppler. Halt diese Trekking-Sandalen. Martin, meinen Lebtag, und da kannst du mich zitieren, da kannst du mich auf dem Todesbett danach fragen. Ich werde diese Schuhe meinen Lebtag nicht tragen. Ganz egal, selbst wenn ich 1 Million Euro dafür kriege. Ich finde die so unfassbar hässlich und scheiße. Und die sind bestimmt bequem und jeder kann die tragen, der will, aber ich werde sie nicht tragen. Und deswegen im Sommer trage ich am liebsten gar keine Schuhe. Und wenn ich dann doch quasi Schuhe tragen muss und ich weiß, ich muss nicht wandern gehen, sondern ich gehe nur um die Ecke, dann trage ich am liebsten Flipflops.
Also ich habe Birkenstock und das ist der Wahnsinn, ne? So, damit kann ich im Sommer auch gut rausgehen. Aber die haben halt eben wie diese Trekking-Sandalen nicht diesen Zehenspreizer, ne? Sondern die sind halt einfach so Schlappen. Schlappen, finde ich, gehen klar, aber echt so Sandalen, die dann so an der Ferse auch so dieses eine Lederbund haben, die dann das so hoch geht, ne? Das ist, finde ich, auch furchtbar.
Also ich, diese Birkenstock-Sandalen, die hatte ich schon, da habe ich auch die ganze Zeit, also viele Jahre habe ich gesagt, aber das sind so Papaschuhe, so Daddy-Shoes. Und die fand ich auch ganz furchtbar, aber die sind schon okay, die trage ich jetzt auch. Du kommst irgendwann in das Alter, da trägst du die einfach. Es ist, da sind dann auch die Fix gegeben. Du hast dann die Frau oder Freundin an deiner Seite, da ist dann wurscht, da kannst du die Dinger tragen. Ich finde jetzt auch, es gibt auch so halt so schwarze Sandalen, die jetzt nicht so total klobig sind wie diese Trekking-Sandalen, die könnte ich mir auch noch eher vorstellen, die finde ich jetzt auch nicht hübsch, aber na, also Sandalen, hübsche Sandalen bei Frauen, wunderbar, Trekking-Sandalen an Männerfüßen, mit oder ohne Socken, für mich geht das gar nicht klar, überhaupt nicht, das verletzt mein Ästhetikbewusstsein.
Pass auf, kannst du Essen im Restaurant zurückgehen lassen?
Nein. Das ist mir viel zu
heftig, ne? Ja. Als ich das aufgeschrieben habe, habe ich darüber nachgedacht, was meine Antwort wäre. Und ich finde, wenn es offensichtlich irgendwas ganz anderes ist, was ich nicht bestellt habe, ne? Und auch am Tisch war es eigentlich ruhig und man hätte das Richtige hören müssen. Und ich kann es aus irgendwelchen Gründen nicht essen. Dann glaube ich schon, dass ich es zurückgeben könnte. Ja. Aber wenn irgendwie Lärm ist und dann hat die Kellnerin irgendwie falsch gemacht und eigentlich ist es ganz okay, ne? Dann ja. Würde ich es lieber fressen als sagen, Entschuldigung, das habe ich aber nicht bestellt.
Oh, da geht es mir aber auch, wenn andere das so machen, ja. So von wegen, ja, aber da sind jetzt Oliven drauf, ich hatte ohne Oliven bestellt. Ich denke mir so, mein Gott, fress doch einfach die Oliven, du wirst nicht sterben.
Ja, ich bewundere gleichzeitig den Mut, wenn man was zurückgehen lässt, weil man es halt offensichtlich nicht möchte. Aber ich könnte das echt nur, wenn ich weiß, dass irgendwas war, was diesen Fehler hervorgebracht hat. Ne? Mhm. Genau, so quasi, damit die Leute wissen, dass ich nicht der Böse in der Story bin.
ich finde das auch so unangenehm, obwohl es ja richtig ist, aber es ist unangenehm. Ich hatte neulich die Situation, vor ein paar Wochen haben wir Pizza bestellt und ich habe auf meiner Pizza halt zusätzlich Knoblauch und Sardellen drauf haben wollen. Und das, was gekommen ist, ist eine Pizza ohne die Grundzutaten, die eigentlich drauf sein sollten, sondern nur mit Knoblauch und Sardellen. Was auch total komisch war, aber ich habe dann auch nicht angerufen und habe gesagt, hallo, ich habe jetzt nur die Zusatzzutaten und nicht die eigentlich drauf sein sollte. Ich habe das halt einfach gefressen. Also es war lecker, es war in Ordnung, aber es war nicht das, was ich bestellt habe. Und selbst wenn ich dann auch quasi Geld dadurch verliere, ich denke mir halt, der hat halt irgendwie reingeschissen und es ist ja jetzt auch nicht, es ist ja niemand gestorben und ich will dem jetzt keine schlechten Gefühle machen. Und eigentlich ist es mein Recht, es zu reklamieren, aber ich kann das nicht, weil ich mir denke, das andere sind auch nur Menschen. Das wird halt einfach irgendwie passiert sein.
Jawohl, sehr gut. Passiert ist auch diese Folge. Ich hoffe, ihr habt jetzt nicht nur ein neues, cooles Buch kennengelernt, sondern auch etwas darüber, wenn ihr kosmischen Horror schreiben möchtet. Ihr habt ein paar Empfehlungen vom Maxe gehört und ich würde auch sagen, wer einmal kosmischen Horror schreiben möchte, der sollte auch einen gelesen haben. Ich komme in naher Zukunft auch in den Geschmack, kosmischen Horror zu schreiben und ich finde, man sollte sich da echt ein bisschen vorher schlau machen, was das überhaupt ist und was den ausmacht. Sonst kann es passieren, dass man das Thema verfehlt. Empfehlungen sind
darf
da.
Darf ich dazu noch was sagen?
Ja, hau raus.
Ich freue mich darauf, also um das ein bisschen einzuordnen, wir schreiben an der nächsten Anthologie für To Be Reads und Martin ist wieder dabei und wir haben diesmal, es geht um die 7 Todsünden und wir haben diesmal die Todsünden und die Genre quasi ausgelost und Martin hat als Genre eben den kosmischen Horror gekriegt und das finde ich gerade bei dir so unfassbar spannend, weil du sehr akzentuiert und punktgenau schreibst, so ein bisschen auf so eine Punchline hin. Und dieser kosmische Horror ist es, also der Stil ist das komplette Gegenteil. Also wo du auch lange Sätze, ne, habe ich ja gesagt, lange Sätze und viele Beschreibungen, Adjektive, wo du das so ein bisschen aussagst. Das ist komplett auf demselben Spektrum, auf der ganz anderen Seite von deinem Stil. Und da bin ich ultra gespannt, wie du das hinkriegst und wie du das machst. Da habe ich richtig Bock drauf. Also da freue ich mich. Das klingt so doof, aber das wird mein Highlight. Da habe ich richtig Bock drauf. Wenn du diese Mischung hinkriegst aus diesem Martin-Huspe und dem kosmischen Horror, dann könnte es einfach komplett explodieren in meinem Kopf.
Ich habe eine Idee schon, aber im Moment habe ich überhaupt keine Ahnung, wie ich das umsetzen soll. Das ist eben das, was mir Angst macht, dass ich das Thema verfehle, dass ich irgendwas schreibe, von dem ich denke, dass es gut ist und dann ist es halt gut, aber eigentlich ist es was anderes. Aber deswegen, wie gesagt, habe ich mich jetzt auch eingelesen, habe recherchiert. Ich habe zwei Lovecrafts zu Hause, die werde ich vorher lesen. Ich schaue mir das Ganze mal an, denn nur so kann das was werden. Maxe, wann, wo und wie Frederik Aschenbrenner?
Zum Zeitpunkt dieser Folge, die Ende Mai erscheint, ist es schon draußen. Das kam raus, ich muss es schätzen, Mitte Mai wahrscheinlich, aber bis Ende Mai ist es auf jeden Fall draußen. Ihr könnt es überall bestellen, wo es Bücher gibt, in der Buchhandlung um die Ecke, beim Thalia in der großen Stadt oder beim großen A online. E-Book gibt's da auch zu kaufen. Und ja, wenn euch das gefallen hat oder wenn ihr es lesen wollt oder wenn ihr Fragen habt oder wenn ihr ja mir sagen wollt, wie ihr es gefunden habt, dann findet ihr mich auf Instagram, auf TikTok, auf Threads, überall. Gern Feedback her. Ich bin sehr gespannt, was das Buch mit anderen macht. Ich weiß, was es mit mir gemacht hat. Ich will wissen, was es mit euch gemacht hat.
Und wir wollen wissen, was diese Folge mit euch gemacht hat. Gern die Abos dalassen, gern die Likes dalassen, gern Meinungen dalassen. Wir freuen uns über alles. Und worüber wir uns auch freuen, Empfehlungen. Wenn ihr jetzt alles schon gelesen und gesehen habt, was wir hier genannt haben, und ihr euch denkt, das ist Pipifax, schaut oder lest doch lieber mal dieses und jenes. Checken wir aus. Und ansonsten, Maxe, sehen und hören wir uns dann bei der nächsten Folge, wenn der Wahnsinn nicht über uns gekommen ist. Und die kommt wann?
Die kommt am 18. Juni. Und mal gucken. Ich hätt mal wieder Bock auf so, wir hatten jetzt zwei Interviews und haben so ein bisschen über die, immer so ein bisschen über so, wie soll ich sagen, Buchbubble-Themen gesprochen, über Themen, die so in der Atmosphäre, im Umkreis sind von Büchern. Vielleicht mal wieder was zum Schreiben.
Vielleicht. Und vielleicht hören wir uns dann beim nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Peace out. Gebt auf euch Acht. Wir hatten es ja eben, Martin, in der Folge von Predator. Und was viele vielleicht gar nicht wissen, im Sommer kommt auf Disney Plus ein Predator-Animationsfilm, wo der Predator so in verschiedenen Epochen gezeigt wird in der Menschheitsgeschichte, was ich ziemlich cool finde. Und im November kommt tatsächlich ein neuer Predator-Film ins Kino. Und so wie es ausschaut, spielt ein Predator da auch die Hauptrolle. Also das ist die Hauptfigur. Und ich persönlich mag Predator ganz gerne, vor allem, weil das so, du hast das Gefühl, das ist ein Viech halt in einem Horrorfilm oder in einem Actionfilm, aber man hat halt das Gefühl, da steckt irgendwie eine ganze Geschichte dahinter und das finde ich cool. Die haben so einen Kodex, nach dem sie jagen und so, bla. Und dieser, ich sag mal so, dieser alte Predator, das war halt ein Mann in einem Gummianzug und dieses Kostüm ist cool und das ist gruselig und so, aber das hat sich halt im Laufe der Zeit verändert. Und dieser neue Predator sieht schon noch so aus wie ein Predator, ne, mit diesen hier, ne, am Mund und so, aber der sieht ein bisschen menschlicher aus. Und jetzt kam einen Tag bevor wir diese Aufnahme aufgenommen haben, halt dieser Teaser raus, wo man den sieht. Und dann haben halt die Leute mit dann angefangen, halt den Predator als Vogue zu bezeichnen, wo ich denke, Da habe ich dann so ein Screenshot gesehen von Twitter, wo einer geschrieben hat, einer kommentiert hat, this is woke, und einer hat dann drauf geantwortet, so von wegen, this is literally a fucking alien, you degenerate fuck, wo ich dachte, ja, das ist die richtige Antwort, wie kann denn ein Alien, das es gar nicht gibt, woke sein?
Da fällt mir auch nichts zu ein, also was hat der in diesem Alien gesehen, das ihn jetzt dann erstens so stört? Also Design kann ja einen irgendwie immer stören, dass man sagt, finde ich, sieht nicht gut aus, aber so dieses Woke, wo dann sich ja viele irgendwie aufregen, so wie kann man das darin sehen?
Ja, das habe ich auch, also ich habe mit der Eva drüber gesprochen, das war so, okay, der hat jetzt halt so eine dunkle Hautfarbe, wenn Predator Haut haben, aber das ist im Prinzip schon alles, du siehst da nichts, ne? Diese Dreads hatten sie schon immer und das ist ein scheiß Alien, Mann. Das ist ein scheiß Alien, der hat keine Pride-Flagge irgendwie, der hat keine bunten Klamotten, der hat keine bunten Haare. Es ist einfach ein verkacktes Alien. Wie kann ein verkacktes Alien woke sein?
Vielleicht hat er ja schon mehr gesehen als wir. Und es stellt sich dann im Laufe des Films heraus, was ich nicht glaube. Aber ja, seltsam, was da die Leute manchmal sehen oder für Probleme haben.
Ich glaube, dass solche Menschen einfach nur ganz winzig, 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 winzig kleine Schrumpeleier haben.
Das kann natürlich sein, ja.